Das wurde ja auch nicht gereinigt nach diesem ganzen Tortur, alles rausgeknüttelt. Es hat blutet ja nach. Da sind vielleicht Hautpartikel übrig drin geblieben und es entzündet sich ja permanent. Und dann geht der Urin immer wieder, weil er nicht abfließen kann, immer wieder zurück in die Nieren.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor, und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen, und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Fadumo Korn. Alles ist bereit für die Beerdigung der kleinen Fadumo. Man glaubt, sie ist tot, doch das Mädchen lebt. In dem Moment, in dem sie begraben werden soll, erwacht sie aus dem Koma. Ihre Mutter ist überglücklich, dass ihre kleine Fadumo doch noch lebt. Dabei war sie es selbst, die ihre Tochter in Lebensgefahr und damit auch das Koma gebracht hatte. Wir sind in Afrika, genauer gesagt in Somalia. Hier wurde Fadumo 1964 in eine Nomadenfamilie geboren. Und wie es die grausame Tradition will, wird Fadumo mit 7 von ihrer Mutter zu einer Beschneiderin gebracht, die die Genitalien des Kindes verstümmeln wird. Wie ein Kind so etwas erlebt, das hören wir gleich. Es wird dabei Schilderungen von harter psychischer und körperlicher Gewalt geben, das vorweg. Ich persönlich musste immer wieder schlucken, weil es so heftig ist, was Fadumo uns erzählen wird. Und doch ist diese Geschichte keine düstere, denn Fadumo kämpft. Erst als Mädchen mit dem Tod und heute als Frau gegen Beschneidungen. Dabei bringt sie eine Kraft, eine Zuversicht und eine Willensstärke mit, die einen wirklich nur beeindrucken können. Warum lässt eine liebende Mutter ihr Kind beschneiden? Wie befreit man sich aus den Zwängen einer lebensgefährlichen Tradition? Und warum sagt Fadumo, dass ihre Eltern am Ende keine Wahl hatten? Diese Geschichte ist voller unerwarteter Wendungen. Sie beginnt mit einem grauenhaften Verbrechen. Da müssen wir durch, wie Fadumo auch. Doch ganz schnell werden wir den Mund nicht mehr zukriegen vor lauter Staunen über den Weg, den diese Frau beschreitet. So, hallo Fadumo.
Hallo.
Fadumo, du bist 7 Jahre alt, als du ohne Vorwarnung oder irgendeine Art von Vorbereitung, ich meine, wie soll man sich vorbereiten, von deiner Mutter und deiner Tante festgehalten wirst und beschnitten wirst. Wie nimmt ein Kind so eine Szene wahr?
Na, das ist ja ein Überfall. Du bekommst ja eigentlich, außer über die Gefühle, dass etwas nicht stimmt mit der Atmosphäre, mit den Menschen, mit denen du jeden Tag zusammenlebst, die du liebst, ist ja nur, dass du merkst, irgendwas ist in der Luft, aber du kannst nicht sagen, was. Die Panik war sofort da, als wir dann so ungewöhnlich in der Früh alleine aus unserem Dorf, also meine Mutter und ich, hinausgewandert sind in die Natur, habe ich eigentlich mir die ersten Seiten mir nichts gedacht, weil wir sind ja oft mal gelaufen, aber es war halt so komisch, sie hatte so einen Behälter dabei, so aus Blech, aus Leichtmetall oder aus Aluminium, zum Wäschewaschen kennt man aus Indien, wo man die alten Filme anguckt, und da war oben so ein Wasserbehälter noch drauf, und komischerweise ist es für mich jetzt so klar, das Bild ist immer so klar, dass ich noch das Geräusch höre, dass meine Mutter diesen Blechding auf den Kopf, die Hände weit schwingend vor mir, und ich hörte immer diesen Blong, 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 das war so ein Ungleichgewicht da drin, wenn sie gelaufen ist. Und ich hatte irgendwie so, man versucht als Kind immer Schritt zu halten, aber weil die großen Schritte nicht da sind, hüpft man immer zwischendurch. Da bin ich immer hin und her gehüpft und dann wieder gelaufen und gehüpft, und irgendwie kamen wir an einen Platz. Und dann haben wir uns ins Nichts gesetzt. Ja, da war nur die Erde Somalias und ein paar Vögel und der Wind. Und dann habe ich wirklich das Unheil geahnt. Es kommt irgendwas auf mich zu, was ich überhaupt nicht orten konnte. Und mein Bauchgefühl hat immer gestimmt. Und es stimmt immer noch. Spontan hatte ich das Gefühl, wegzurennen. Aber ich wusste nicht, warum. Das ist so, wie wenn man, wenn jemand, manchmal haben wir noch dieses Gefühl, dass die Nackenhaare sich plötzlich aufstellen. Ja. Und wir wissen nicht warum, aber das ist ja ein Signal eigentlich. Eigentlich ist es Panik, lauf weg. Als dann eine Gestalt auftauchte, eine uralte Frau, in meinen Augen waren natürlich alle, ich war 7 Jahre alt, waren alle alt, aber sie war wirklich auch noch gebeugt und sah auch wahnsinnig unfreundlich aus. Und dann war dieses Knödel im Bauch so richtig, das hat so in meinen Magen, es hat sich so zusammengeschrumpft alles und ich fing an zu schwitzen. Also das war, ich war Kind, also meine Kinder schwitzen ja nicht so schnell, ne? Und diese Panik, der stieg in mir hoch. Meine Mutter hat dann mich so angeguckt und hat mir dann an der Hand gepackt und gesagt, bleib sitzen. Sie hat es gespürt natürlich, dass ich in Panik bin. Und wenn ich gelaufen bin, kein Mensch hätte mich eingeholt. Ich war ein sehr, sehr schnelles Kind. Leicht, schnell, frech, pfiffig, auch ideenreich, wie man den Erwachsenen entkommt. Und die Frau hat sich einfach hingehockt und hat mich nicht mal angeschaut. Meine Mutter ganz ehrerbietig, ja, willkommen, hoffentlich haben Sie gut geschlafen, bla bla bla. Und ich dachte, was ist das für eine Person, die sich überhaupt nicht mal vorstellt? Ist üblich in Somalia, dass man sich begrüßt. Und dann hat sie auf dem Boden, auf den Staub, man muss sich vorstellen, das ist Somalia, es ist heiß, das ist Steppe, rote Erde, trockene Gräser, alles ist trocken und öde. Es gab ein paar Schirmakazien, das kennt man ja von der Wüste, die sehen wirklich auch so aus wie Schirme. Und es gibt ein Hochwachsender und ein Niedrigwachsender. Und ein niedrigwachsender Schirmakazie hat ganz lange Dornen, die immer entdoppelt sind. Die sehen aus wie Kuhhörner, sehr spitz. Und die haben so eine weiße Schicht drauf auf diesen Stachel. Das ist ein Schutz, damit keine Insekten anknabbern können, weil die haben so einen dicken, wo die zusammengewachsen sind, diese Stacheln. Das ist ein Hohlraum, da gibt es ganz bestimmtes Insekt, das da brütet.
Ja.
Dieser Baum war auch ganz in der Nähe und meine Mutter hat gesagt, bevor diese Frau kam, hat meine Mutter gesagt, schau, was wir für euch vorbereitet haben, für mich und für meine Cousine. Meine Cousine ist übrigens bei dieser Zeremonie, die kam ein paar Tage vorher dran, die ist verstorben. Mir hat man gesagt, die ist verreist. Und meine Mutter hat gesagt, hier ist da ein schöner Platz, da werden wir eine Zeit lang verbringen. Eine Schirmakazie, die niedrig wachsende, die man die Äste runtergebogen hat, unten alles gesäubert hat und die Erde festgestampft und dann so Matten aus Gras draufgelegt und die Seiten so aufgeschichtet, damit keine Tiere halt in diesem Lager kommen können. Und wilde Tiere, es gibt ja viele Löwen, Hyänen in Somalia und so weiter. Und also die Situation war wirklich so deutlich für mich, es kommt ein Unheil auf dich, lauf weg. Alles hat geschrien, lauf weg, lauf weg. Dann hat sich diese Frau einfach hingehockt, hat in diesem Staub ein Tuch ausgebreitet. Sie hatte so ein paar Dosen dabei, zum Beispiel ein Döschen mit so Paste, mit Kräutermischung. Genau, dann hat sie dann die Stacheln ausgepackt.
Die von dem Akazienbaum.
Von den Akazien, diese große Stacheln, die aussehen, man kennt vielleicht als Vergleich von den Formen, diese große Rinde aus Brasilien mit riesigen Hörnern, so sehen die aus. Also die waren auch wirklich groß, diese Stacheln, ja. Ich war ein sehr dünnes Kind. Und dann hat sie ein Messer genommen und hat diesen Schicht weggemacht. Das ist quietscht, so wie man mit Kreide an der Tafel entlang fährt. Das habe ich immer noch im Ohr. Das hat sich so eingeprägt bei mir, wie im Stein gemeißelt in meinem Gedächtnis. Dann hat sie das also alles nebeneinander hingelegt auf diesem schmutzigen Tuch und hat sie ein Wachspapier ausgepackt, da waren die Rasierklingen drin. Und mir ist vor ein paar Jahren, ich glaube 2018, ist mir das Bild im Kopf entstanden, was da für ein Zeichen auf diesem Wachspapier drauf waren. Und? Gekreuzte Schwerter. Ja, das war Wilkinson bei Rasierklingen. Und die hat so schroffe Finger gehabt, die hat das nicht aufgekriegt, das Papier. Dann habe ich ihr das entgegengenommen, darf ich für dich aufmachen?
In der Panik? Machst du das dann für die auf?
Okay. Ich bin höflich erzogen.
Ja.
In der Panik habe ich gesagt, darf ich das für dich aufmachen? Dann gibt sie mir diese Rasierklinge, die noch eingepackt war. Und ich habe es ausgepackt, ganz sauber. Und dann habe ich das offene Ding in die Hand gegeben. Dann hat sie das in zwei Hälften gebrochen, klingen. Und die eine Hälfte hat sie wieder in das Wachspapier getan und die andere Hälfte hat sie so neben den Döschen und Stacheln hingelegt. Und dann hat sie noch Elefantenhaare dabei, weil wenn man genäht wird, dann nimmt man einen Faden oder irgendwas und die meisten haben gar keinen Faden, aber Elefantenhaare sind sehr fest und sehr dick und sehr gnadenlos. Das hat sie dann alles nebeneinander. Und als ich dann so neugierig zuschaute, in Panik trotzdem, und kurz vorm, ich wollte mich übergeben, so in Panik war ich, da packte mich meine Mutter plötzlich und irgendwie kam meine Tante aus dem Nichts und dann war der Überfall perfekt. Beine auseinandergerissen, Beißhölzchen in den Mund rein, damit ich mir die Zunge nicht abbeiße, weil das ist ein wahnsinniger, also das kann man gar nicht beschreiben, diesen Schmerz. Und dann mir die Augen noch so gehalten. Ja, es war, meine Welt wurde in von einer Sekunde zum anderen verstört. Ich war verstört und meine Welt war zerstört. Und dann der erste Schnitt ist, boah, das ist wie, also wie soll man vergleichen? Also ich war steif wie ein Brett vor lauter Schock. Und ich kann noch spüren, wie das kalte Blut wirklich meine Bubacken runterrinnt, so eiskalt. Mir war, also das war so unfassbar schlimm, dass ich gar nicht, ich verstehe diesen Schmerz immer noch nicht, weil er ist so groß, um zu verstehen. Und ich kann mich erinnern, dass ich versucht habe, aus Leibeskräfte zu schreien, aber es kam nur ein Gurgel aus meinem Hals raus, glaube ich. Ich war dann so enttäuscht auch von meinem Körper, dass er diesen Schmerz zulässt, dass der nicht irgendwas macht. Und ich glaube, ich höre meine Schreie im Kopf noch, so meine Mutter sagen, die sollen aufhören, die bringen mich um. Es tut so weh oder sowas Ähnliches. Also das sind meine feste Erinnerungen in meinen nicht hörbaren Schrei nach Hilfe, das dann wirklich erstickt in den Körper wieder zurück ist. Und dann bin ich gnädigerweise in Ohnmacht gefallen. Und als ich zu mir kam, waren sie immer noch dabei, mich auszuschlachten. Und ich kann mich sehen, ich war so wie eine Drohne von oben, kann ich auf diese Situation jetzt noch runtergucken.
Von oben, aus deinem von Körper oben, raus?
Aus meinem Körper. Ich kann sehen, wie ich zum Beispiel versuche, mit meinen Beinen mich wegzudrücken, wegzureißen. Und ich kann sehen, wie mein Bauch nach Schreien, nach Luft immer sich aufgeblasen und wieder zusammengeschrumpft ist. Das kann ich immer noch sehen.
Also man sieht auch, dass du es noch fühlen kannst, weil du fasst dir gerade an den Bauch, machst die Bewegung mit dem Arm mit.
Ja.
Man sieht, wie dich das körperlich noch erfasst.
Ja, das ist, Erinnerungen sind etwas, was viel Zeit braucht, um ihnen, also schlimme Erinnerungen brauchen viel Zeit, um einen bestimmten Platz in deinen Körper zu bekommen, um dich nicht zu beherrschen. Also ich habe mehrere Leben in meinem Körper und ein großer Teil davon ist dieser Schmerz noch, der Platz hat, aber der beherrscht mich nicht mehr. Es berührt mich sehr, wenn ich drüber spreche, aber ich kann sehr sachlich erzählen, diese ganzen Bewegungen, ich war aber stumpf, ich habe da nichts mehr gespürt, ich habe geguckt, was sie gemacht haben, ich kann sogar noch hören, wie sie mich genäht haben. Oder wie sie mich genäht hat, die alte Frau, die Beschneiderin, wie diese Stacheln in meine Haut gequietscht haben. Weil
die Akazienstacheln, dafür waren
Akazienstacheln
die.
Akazienstacheln werden dann nach der, also es werden ja die ganze Klitoris rausgeschnitten, die innere Schamlippen. Und dann werden die Verbliebenen, die sind ja eh verletzt, weil man ja rausgeschält hat, was so alles drin ist. Ne? Also ein kleines Mädchen hat ja auch nicht viel große Schamlippen oder sonst irgendwie. Ne? Und dann werden die quasi, die verbliebenen Labchen von oben, also wo die Klitoris abgeschnitten ist und unter der Klitoris sitzt ja auch die Harnröhre und die ist ja sehr, sehr empfindlich und sehr nah und beim Kindern auch noch nah beisammen und die größten Verletzungen passieren in der, dass sie bei dieser völligen Zerstörung des Geschlechtsteils, es sind ja Frauen, die keine Anatomiekenntnisse haben, es sind ja Frauen, die einfach irgendwas machen, weil sie immer das so gemacht haben, dass sie überhaupt gar nicht wissen, wenn sie vielleicht zu weit runterschneiden, dass sie die Harnröhre verletzen, dass der Pipi nicht mehr rauskommen kann, dass es auch zuwachsen kann. Deswegen sterben auch viele Mädchen, weil sie nicht mehr urinieren können und sich innerlich vergiften. Da wird praktisch ganz oben zugenäht, erstmal einen Stachel von rechts nach links, den anderen von links nach rechts und das Ganze nach unten, die Öffnung wird immer weiter nach unten transportiert sozusagen bis zum winzig kleine Öffnung unten in der Nähe vom After bleibt. Und dann wird die, damit die Stacheln nicht auseinandergehen, diese Elefantenhaar wird quasi als Zickzack genommen, um diesen Stachel zusammenzuhalten. Dann werden die Beine von Kind, also meine Beine wurden vom Bauchnabel bis zu den Knien mit so Stofffetzen, ja, zusammengebunden, damit ich nicht plötzlich eine Bewegung mache und etwas aufreiße und dann geht das alles wieder von vorne los. Nur diese Frau hat natürlich überhaupt nichts gesehen, also nicht richtig gesehen. Die hat sehr schlechte Augen und sehr, sehr schroffe, kaputte Finger gehabt, die überhaupt keine Gefühl hatten und sie hat mir überhaupt keine Öffnung gelassen, zum Beispiel.
Ist es dann so?
Es war so. Ich hatte keine Öffnung, ich war zu Tode verurteilt. Und eine Beschneiderin muss so lange vor Ort bleiben, bis die Auftraggeberin, in dem Fall meine Mutter, ja, zufrieden ist mit der Situation. Dann wird ein Stückchen somalische Erde platt gemacht, sandig gemacht. Und weil wir können nicht auf dem Rücken, also man kann nur auf dem Rücken liegen, man kann nicht rechts und links liegen. Oder man kann sich selbst nicht drehen. Du brauchst immer jemanden, der dich dreht, weil die Beine sind zusammengebunden. Es ist eine Höllenwunde zwischen den Beinen. Das ist so, da wütet ein Untier da drin, das man sich gar nicht vorstellen kann, die Schmerzen. Erst ist der Schock, dann bist du erstarrt, dann bist du leer und dann kommt der Schmerz. Und das ist dann der andere Schmerz, das ist der, der dann lang bleibt, also der Tage, Wochen dauert, ja. Und dann sollte ich Pipi machen und das ging natürlich nicht. Dann haben die...
Zum Test?
Ich muss gucken, das hat einen Sinn, dass ich Pipi machen muss, weil wenn auf einmal sehr viel Pipi rauskommt, ja, ist die Öffnung so groß, dann wird nachgenäht. Weil je weniger Pipi rauskommt, desto toller ist der Auftrag erledigt worden.
Das möchte deine Mutter jetzt als Qualitätskontrolle noch testen.
Genau, das ist garantiert ja auch, das garantiert meine Jungfräulichkeit, eine winzig kleine Öffnung. Ich konnte aber nicht. Und dann wurde ich ja auch immer wieder und mit Wasser eingeflößt, damit ich ja den Druck kriege und. Aber ich war innerlich tot. Ich hatte gar keine Gefühle. Ich war einfach nur leer. Ich war komplett leer. Ich hatte nur Schmerzen. Ich hatte keine Liebe. Ich hatte keine Kälte-Wärme-Empfindung. Ich hatte kein Hungergefühl. Ich hatte nur einen Schmerz, Höllenschmerzen. Und es war an einem Tag ganz früh. Es ist ja heiß in Somalia und damit die Kinder nicht verbluten, was ja oft passiert, ja, damit die Mädchen nicht verbluten, wird früh beschnitten, bevor es so heiß wird.
Damit das Blut noch nicht so zirkuliert. Und
genau.
Ja.
Man kann ja auch in Kollaps fallen, weil es ist ja, wie gesagt, also auf jeden Fall habe ich dann den ganzen Tag nicht urinieren können, die Nacht nicht drauf, sondern nächsten Tag in der Früh haben die nochmal auf mich eingeredet. Ich hatte aber wirklich, mein Unterleib war wie ein mittelkleiner Fußball so aufgeblasen. Und ich hatte zusätzlich zu diesen Schmerzen, ich hatte noch, dass ich nicht Pipi machen konnte. Und jeder, der mal dringen musste und nicht irgendwo hin konnte, weiß, wie weh das tut.
Also der Druck war da, aber es ging nichts raus.
Es ging nicht raus. Und dann haben die nachgeguckt. Und
so lange liegt ihr noch übrigens auf dieser... Auf diesem Platz da? Deine Mutter wartet noch?
Ich wurde dann unter dem Baum abgelegt, ja, der für uns vorbereitet wurde. Nach diesem ganzen Ausschlachtung kam ich unter dem Baum, wurde da abgelegt. Meine Mutter hat sich neben mich hingehockt und hat versucht, mich zu trösten. Aber ich war untröstlich. Ich hatte gar keine Gefühle, nicht für sie, nicht für irgendjemanden. Ich hatte gar keine Gefühle für Menschen mehr. Und wie gesagt, nach diesem in der Früh beschnitten, ganzen Tag nicht urinieren können, die Nacht nicht, am nächsten Tag in der Früh, wurde festgestellt, dass ich ja gar keine Öffnung hatte. Also, dass sie nochmal auf mich los sind, das war, also das war unfassbar. Also,
da war Feierabend.
Da kriege ich jetzt noch das Gefühl, wegrennen zu müssen. Und dann zwei Stacheln gezogen und diese Frau hatte ganz schmutzige Finger. Also, die muss ganz volle Viren, Bakterien, Dreck in ihre Finger gehabt haben oder an ihre Finger gehabt haben. Und da habe ich mich entzündet dann. Und ich bin im selben Nachmittag ins Koma gefallen. Um das abzukürzen, ich bin zu meiner Beerdigung aufgewacht.
Nein.
Meine Beerdigung war voll zu Gange.
Ach.
Ich wurde, sogar mein Leichentuch war schon gekauft und zugeschnitten. Das Tier für den Leichenschmaus wurde ausgesucht. Der Priester wurde geholt. Also der Imam in dem Fall, ja, bei uns, in muslimischen Ländern. Und das war alles schon vorbereitet. Der Platz wurde ausgesucht, unter der ich begraben werden sollte. Und dann sehe ich meine Mutter und gucke mich erstmal so um und schaue mich und die Augen natürlich erstmal trüb, ein bisschen von dem ewigen Fieber und kurz vorm Sterben eben halt, ne? Dann schaue ich mir sie so an und sage, oh Mama, ich habe so Hunger. Dann guckt sie mich an und denkt, sie hat das sich eingebildet vermutlich. Und ich schaue sie so an und blinzele noch in diesem trüben Gesicht, das ich nur diffus gesehen habe. Und dann sagt sie, du lebst ja. Ich sage, warum nicht? Dann ging das, was bei uns immer als Freude gilt, wenn man entweder ein Junge ist geboren oder jemand ist von langer Reise zurückgekommen oder es wird geheiratet, dann gibt es das und dann geht das von einer Frau zum anderen, dann gibt es einen riesen schrillen Freudenschrei und dann ist, heißt immer, etwas Gutes ist passiert.
Also alle machen dieses Geräusch.
Nur die Frau. Ja, sie lebt. Und dann alle liefen zusammen und ich habe das nicht verstanden. Aber ich habe es überlebt. Aber ich habe eingebüßt. Ganz vieles wurde mir herausgeschnitten. Mit frech und schnell und das war weg. Meine Schnelligkeit war weg. Meine Gelenke fingen an zu schmerzen. Meine Fußgelenke fingen an zu anzuschwellen. Ich war in der Früh steif wie eine 90-Jährige. Man musste mich massieren, damit ich überhaupt mich bewegen kann.
Das jetzt nach dieser Beerdigung?
Nach der Beerdigung, das war ein Tag lang großes, schrilles Lilly und dann war es vorbei.
Ich bin zu meiner Beerdigung aufgewacht. Dieser Satz lässt mich nicht los, denn Fadumo kämpft mit dem Tod und es sind die Gedanken an den Schmerz, den ihre Familie erleiden müsste, wenn sie sterben würde, der sie am Leben hält. Das ist für mich eine ganz wichtige Stelle in dieser Geschichte, um den Rest zu verstehen. Fadumos Familie liebt ihr kleines Mädchen über alles. Ihr Vater ist dabei ein untypischer Mann, der einige Konventionen der somalischen Gesellschaft bricht, zum Beispiel, um Fadumos Schwester nicht zwangsverheiraten zu müssen. Und auch die Mutter liebt ihre Töchter über alles. Und dennoch bringt sie Fadumo, wie wir eben gehört haben, zu der Beschneiderin, in dem besten Wissen, dass das tödlich enden kann. Ich frage mich jetzt, wie passt das zusammen? Das eigene Kind lieben und es trotzdem solchen Höllenqualen aussetzen. Darüber reden Fadumo und ich gleich und ich bin sehr gespannt, was ihr von ihren Erklärungen haltet. Ich habe Fadumo für dieses Gespräch in ihrer Wohnung besucht und schon als sie die Tür aufmacht, sehe ich sofort, dass ihre Finger und Füße bis heute steif und verkrampft sind. Eine Beschneidung löst Gelenkentzündungen durch rheumatische Erkrankungen aus. Mit diesen Behinderungen lebt Fadumo bis heute und solche Folgen sind keine Seltenheit. Zahlreiche körperliche und psychische Probleme entstehen durch die weibliche Genitalverstümmelung. Auch dazu werden wir gleich noch mehr erfahren. Weltweit leben Schätzungen zufolge ca. 200 Millionen Mädchen und Frauen, die eine Genitalverstümmelung erlitten haben. Dabei liegt die Dunkelziffer wahrscheinlich noch deutlich höher. Jedes Jahr droht etwa 2 Millionen weiteren Mädchen die Genitalverstümmelung. Und zwar vor allem in einigen Ländern Afrikas, im Nahen Osten und in Südostasien. Und jetzt kommt eine Zahl, die wirklich schockiert. Nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF werden in Guinea, Djibouti und Somalia, wo Fadumo aufwächst, mehr als 90% der Mädchen zur Geburt oder bei Beginn der Pubertät beschnitten. Übrigens sind auch in Deutschland Mädchen dem Risiko einer heimlichen Genitalverstümmelung ausgesetzt. Dabei ist jeder dieser Eingriffe eine Verletzung des Menschenrechts auf körperliche Unversehrtheit. Und ich hatte euch gewarnt, dass die Schilderungen von Fadumo am Anfang unfassbar schwer zu ertragen sind und fand gleichzeitig, dass wir da alle durch müssen, weil unsere Gesellschaft, unsere Weltgesellschaft so vielen Frauen genau das antut. Fadumo und ich machen uns in dieser Folge vor allem auf die Suche nach dem Warum. Warum werden lebensbedrohliche Beschneidungen noch immer so häufig an Mädchen vorgenommen? Laut UNICEF variieren die Gründe dabei je nach Herkunftsland und Ethnie. Wie in Fadumos Fall gilt die Tradition häufig als Grund. Wer sich nicht daran hält, wird aus der Gemeinschaft ausgeschlossen oder findet keinen Mann. In einigen Gesellschaften wird die Beschneidung durchgeführt, weil die äußeren weiblichen Genitalien als hässlich und schmutzig gelten. In anderen hingegen als Startritual zum Erwachsenwerden. Religion wird auch häufig als Grund genannt. Dabei ist die weibliche Genitalverstümmelung, die vor allem im Christentum und bei Muslimen stattfindet, weder in der Bibel noch im Koran beschrieben. Zurück zu Fadumo. Kurz nach der Beschneidung ahnt sie noch nicht, dass sie bald darauf ihre Familie verlassen und ihre geliebte Mutter nie wiedersehen wird. Ich frage mich die ganze Zeit, welches Bild hat Fadumo von ihrer Mutter, von der Frau, die sie festhält, mit Gewalt festhält, während sie Höllenqualen bei der Beschneidung durchleben muss?
Ich wurde ja als gutes Mädchen erzogen und gute Mädchen und muslimische Mädchen oder Kinder haben keinen Hass auf ihre Eltern. Das verbietet uns unsere Religion. Mhm. Wir respektieren unsere Eltern, egal was sie tun, so nach dem Motto, ja, das stimmt natürlich nicht.
Religion ist das eine, ich wollte gerade sagen.
Aber irgendjemand muss ich hassen. Ja. Ich habe natürlich die Beschneiderin gehasst. Aber bei dieser Geschichte, dass so ein Überfall mit dem Menschen oder durch den Menschen, den du am meisten liebst, und das ist immer die Mutter.
Das war so? Also du hast vorher ein liebevolles Verhältnis zu der gehabt?
Ja, ich habe meine Mutter bewundert und ich habe sie geliebt.
Sie dich auch?
Wir haben uns geliebt. Also, weißt du, Nomaden, ja, Nomaden, wie soll ich beschreiben? Also, ein Stadtkind kann sich das normale Leben nicht vorstellen. Bei uns ist schon Liebe, wenn man über den Kopf gestreichelt bekommt.
Ah ja.
Aber was du nicht von der Mutter bekommst oder vom Vater, holst du von deinem großen Bruder, vom Cousin, von der Tante, irgendjemand ist immer da, der dich lieb hat, in dem Moment, wo du es brauchst. Also kannst du dir immer Liebe holen, mhm, egal wo.
Mhm. Auch wenn Liebe da vielleicht anders gezeigt wird, als ich mir das jetzt als Stadtkind vorstellen kann, ist da echte Liebe. Ich packe es gerade noch überhaupt nicht, wie eine liebende Mutter dann sagen kann, ich bringe mein Kind zu einer Beschneiderin, wo ich genau weiß, da ist gerade ein paar Tage vorher deine Cousine gestorben, wo ich genau weiß, mein Kind wird jetzt gleich die schlimmsten Schmerzen haben und dann halte ich mein Kind gewaltsam fest, halte ihm die Augen zu und sitze danach, obwohl ich genau wusste, was passieren kann, trauernd da und bin am Boden zerstört, weil mein Kind jetzt gerade, wie ich denke, tot ist. Wie passt das zusammen zu einer liebenden Mutter?
Ich glaube, das ist für Europäer gar nicht zu verstehen. Das ist ein gesellschaftlicher Druck, das ist nicht nur von meiner Mutter oder meiner Tante ausgegangen, sondern ist es so, dass Mädchen als Ware gehandelt werden. Das, ich meine, in Europa war ja auch, gab es ja Vernunft-Ehen, mhm, und die Gesellschaft in Somalia schreibt vor, dass ein Mädchen beschnitten sein muss, um die Jungfräulichkeit zu garantieren. Ja, das ist nur mit einer verschlossenen Vulva ist ein Mädchen Jungfrau. Deswegen werden die beschnitten. Das geht nicht darum hier, ob jemand Schmerzen hat oder sterben könnte, sondern dieser Brauchtum ist fast 5000 Jahre alt. Ja, das ist etwas, was sehr, sehr lang an Frauen und Mädchen verbrochen wurde, dieser Brauchtum. Und es geht nicht darum, mit unserem jetzigen Gedanke Mädchen oder Kinder zu schützen, sondern eine Tradition durchzuführen, dass die Mädchen dann nur Platz haben in deren Gesellschaft, wenn sie die gleiche Verstümmelung wie alle anderen haben.
Heißt das, deine Mutter hatte das auch erlebt?
Ja, ne, ja, alle. Es gab es in Somalia damals eine nicht beschnittene. Es waren alle Frauen, alle Mädchen über 7 Jahren, alle sind beschnitten.
Heißt, wir müssen davon ausgehen, dass deine Mutter genau weiß, was passiert.
Natürlich weiß sie das. Und noch schlimmer ist,
und das selber gefühlt hat, das ist ja auch noch der Punkt.
Sie hat selber gefühlt, sie weiß ganz genau, was passiert beim Geschlechtsverkehr, beim der Geburt eines Kindes. Und was es noch schlimmer ist und das ich erst viel später gelernt habe oder erfahren habe, dass die Frauen, die nomadischen Frauen, sich nach jeder Geburt zugenäht haben wieder erneut, um wieder eine jungfräuliche Erscheinung zu sein, ja, weil, weißt du, das ist die Kommunikationsstörung zwischen Männern und Frauen, man unterhält sich nicht über Sexualität. Man hinterfragt das Ganze nicht, sondern man führt es einfach durch. Denn ein nicht beschnittenes Mädchen hat in Somalia keinen Platz. Sie wird nicht akzeptiert. Du wirst geschnitten von gleichaltrigen Mädchen oder von älteren Mädchen, wirst du geprügelt und dauernd überprüft, ob du wirklich auch beschnitten bist oder behauptest nur. Und das ist so tief in der Religion verwoben, obwohl die Religion überhaupt das nicht vorschreibt. Der Islam schreibt es überhaupt nicht vor. Und schlimmer noch, es wird in jeder Religion beschnitten seit tausenden von Jahren, weil die Religion wurde ja auch benutzt, immer um Unheil anzurichten, um Kriege anzusetteln, ja, und Menschen zu unterdrücken und um sich zu bereichern an Menschen, an deren Armut und Unkenntnis und ohne Bildung. Und genauso hat man in die somalische Tradition mit ihrer Religion diese genitale Verstümmelung hineingewebt. Das ist quasi verwachsen miteinander. Und das kann man nur entwirren, wenn die Imame aufstehen und sagen, das verbieten wir euch, das steht nicht in den Koran drin. Genauso muss die katholische Kirche, viele afrikanische Länder sind ja katholisch, müssen sagen, das steht nicht in der Bibel und das ist verboten und ihr habt vor Gott später die Verantwortung zu tragen, nicht die Religion.
Das passiert aber nicht?
Nein, weil alle Religionen eins gemeinsam haben. Vorehelicher Geschlechtsverkehr oder nicht-ehelicher Geschlechtsverkehr ist verpönt. Und es geht darum, komischerweise ist es diese Sex haben und nicht verheiratet sein, ist unter für Männer nicht so schlimm wie für Frauen, weil die Frau ist die schwanger, aber das, die Frau ist die so als gebrauchte Frau dann weitergegeben wird. Also es hört sich jetzt ganz schlimm an und ich werde bestimmt irgendwo Ärger dafür kriegen.
Ja, nein, aber das ist ja das Mindset. Die nicht jungfräuliche Frau ist irgendwie gebraucht. Ja. Ne? Also ich weiß genau, was du jetzt beschreiben möchtest. Und
das ist das eben dieses Neusein für den einzigen
richtig,
Mann.
Richtig.
Und die einzige Möglichkeit, aus diesem Teufelskreislauf herauszukommen, ist Bildung, Bildung, Bildung. Denn nur eine gebildete Frau, die nicht auf die Heirat angewiesen ist, die sich selbst versorgen kann, diese Frau braucht keinen Mann, die kann selber einen Job ausüben und sich selbst ernähren. Sie braucht keinen Versorger. Das Ganze wird drumherum gewoben, um die Mädchen, dass die einen Versorger brauchen. Und dieser Versorger hat, das Mädchen hat einen Preis. Je, zum Beispiel in Somalia, je größer ein Mädchen, je glatter ihre Haare, je heller ihre Haut. Das sieht man, wie tief der Rassismus in diesem, sogar auf die Nomaden Leben greift. Mhm. Desto teurer ist der Preis dafür.
An wen wird man verkauft?
An die Schwiegerfamilie.
Wie kann so eine Tradition, so etwas Altes, was offenbar so gegen dieses menschliche Bestreben als Eltern das Kind zu beschützen vorgeht, wie kann das Bestand haben? Wieso bleibt das?
Das ist eine Tradition.
Mhm.
Eine Religion kann man viel schneller überwinden. Schaut mal, wie Deutschland sich von Religion und Politik getrennt hat.
Ja.
Aber wir können in Somalia unsere Religion nicht von unserer Tradition oder Politik trennen. Das ist in einem. Das Ganze ist ja, natürlich ist klar, Eltern, besonders die Mütter, sind ja für die Erziehung der Töchter zuständig. Und es heißt, sie ist verantwortlich, dass das Mädchen jungfräulich in die Ehe geht. A, dass es keine Schande über die Familie bringt, weil es vorher schwanger geworden ist oder weil es nicht beschnitten ist. Das geht gar nicht, ne? Und sie glauben ja auch fest daran, also die damalige Gesellschaft glaubte fest daran, dass das im Koran drin steht. Und ein unbeschnittenes Mädchen ist haram und nicht halal, also nicht sauber. Ist etwas Unerlaubtes.
Mhm.
Und es gab auch so Sprüche, wenn ich immer helfen wollte, um zum Beispiel das Gebetswasser für meinen Vater zu tragen oder für die Oma. Nee, fass es lieber nicht an. Wer weiß, wo du dich überall angefasst hast. Also du bist nicht sauber. Dann habe ich mich geduscht und geschrubbt und meine Finger sauber gemacht und gesagt, meine Mutter, meine Finger unter die Nase gehalten. Schau, die sind ganz sauber. Ich habe ganz toll gewaschen mit Seife. Ich sagte, nee, du bist immer noch schmutzig. Das ist so für die Psyche eines Kindes natürlich ganz schwierig.
Ja.
Und auch so typische Sprüche, was erwachsene Frauen um sich geschmissen haben. Allah mag keine schmutzige Mädchen in seinem Paradies. Weißt du, wie viel Angst ich hatte, zu sterben, ohne sauber zu sein? Aber ich wusste nicht, wie sauber ich sein soll.
Ist es so, dass dann nach dieser Beschneidung, nach dieser unglaublichen Gewalttat, wo du dann das überlebst mit dem Koma und so weiter, danach dann bei dir dieser Gedanke kommt, jetzt bin ich sauber oder bleibt ein Hass, ein Groll auf diese Tat? Also hat es irgendwas Erlösendes, weil es scheint da ja ein tierischer Druck in eurer Psyche zu herrschen.
Du musst erst die Verbindung hier schaffen. Was ist diese gemeinte Sauberkeit?
Mhm.
Ist das was Körperliches? Ist was Gedankliches? Du bist als Kind, du kriegst gar keine Aufklärung dafür. Wo bist du schmutzig und wie kann ich es sauber bekommen? Ja? Was wirklich Tatsache stattfindet, ist eine schwere Vertrauensverlust zwischen Mutter und Tochter. Das ist eine nicht mehr so kittende Geschichte, nicht mehr so heilen. Der Bruch, der passiert, der ist massiv zwischen mir und meiner Mutter. Sie war einfach nicht mehr das, was sie für mich war.
Es sind noch so viele Fragezeichen in meinem Kopf, dass ich erstmal verstehen möchte noch mehr. Wenn dann dieses Kind, nachdem es mit 7 dort beschnitten wird, in die Pubertät kommt, Wie fühlt sich das an? Was ist vom Geschlechtsteil noch übrig? Wie geht dann das Wasserlassen? Was ist mit vielleicht sexuellen Erfahrungen? Wie sieht das auch optisch aus? Wie ist das dann technisch alles umgesetzt?
Jedes Urinieren, jedes Pipi machen dauert. Denn man muss sich vorstellen, diese ganze Vulva ist verschlossen. Es ist eine Narbenplatte. Mhm. Die Öffnung, wo der Pipi rauskommen muss, ist fast am After. Ganz unten, quasi, das sind ein paar Millimeter dazwischen, von oben nach unten.
Da muss von der Harnröhre unter der verschlossenen Haut das Urin laufen.
Ja, der muss sich dann wie ein Fluss sich irgendwo unter dieser Narbenplatte einen Weg suchen. Und das braucht Zeit. Das heißt, ich sitze manchmal 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten und versuche es Pipi zu machen. Und deswegen, weil der Urin nie komplett abfließen kann, gibt es unter dieser Narbenplatte immer Entzündungen, immer Pilze. Denn es muss man... Ihr müsst euch vorstellen, das wurde ja auch nicht gereinigt nach diesem ganzen Tortur, alles rausgeknüttet. Das hat blutet ja nach. Da sind vielleicht Hautpartikel übrig drin geblieben. Da ist vielleicht irgendwas von diesem Nähzeug was drin geblieben. Und das bleibt ja alles drinnen. Und es entzündet sich ja permanent. Und dann geht der Urin immer wieder, weil er nicht abfließen kann, immer wieder zurück in die Nieren. Und dann gibt es immer Nierenschmerzen natürlich, Rückenschmerzen, Beckenbodenschmerzen. Dann kommt die Periode. Das ist dann das ist Tortur Nummer zwei, das dazu kommt. Das heißt, monatlich leidete ich 1 bis 2 Tage, und zwar Höllenqualen, bis die Periode überhaupt abfließen kann. Dann beginnt das, diesem, was ich immer selbst persönlich habe ich so genannt, die Angst vor der Angst. Jeden Monat vor der Periode schon ein paar Tage vorher so Angst zu haben. Mhm. Denn wenn sie kommt, ist wie wenn ein wildes Tier in deine Inneren wühlt und dir die gesamte Innereien ausquetscht. Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Bauchweh, Erbrechen, Sehstörung, alles war da. Das heißt, ich konnte teilweise überhaupt nicht gehen, sondern ich musste auf die Toilette wirklich hinkrabbeln, wie ein Kind, weil ich nicht in der Lage war, aufzustehen. Dann ist man irgendwann einmal erwachsen und Gott sei Dank verliebt man sich mit dem Herzen und nicht mit dem Geschlechtsteil,
sagen wir mal. Hast du dich verliebt?
Ich habe mich verliebt. Ich habe mich eigentlich jeden Tag verliebt. In irgendein Cousin, Nachbarskind, Junge oder so irgendwie. ich bin ja mit 8 Jahren dann nach Mogadischu gekommen, weil ich ja so krank wurde mit der Beschneidung, dass ich nicht mehr als Nomadin mit meiner Familie durch die Steppe Somalia ziehen konnte. Und habe mein zweites Leben kennengelernt als Städterin und bin in eine Schule gesteckt worden bei meinem wunderbaren Onkel. War ein sehr aufregendes Leben, weil ich musste nicht mehr Kilometer jeden Tag laufen. Ich musste mir nicht suchen, immer wo ich Wasser finde. Ich musste nicht 400 Schafe und Ziegen hüten und nach Hause bringen. Ich musste nicht aufpassen, dass ich aufgefressen werde, von Schlangen gebissen oder von Fremden geraubt werde. Oder dass ich vor lauter Frechheit vom Baum falle. Keine Ahnung, was halt das Leben so als Nomadin bietet. Und kommst du nach Mogadischu, dann bist du mit dem Auto in die Schule gefahren und wieder abgeholt. Ich dachte, was ist das für ein geiles Leben, na hier, was die haben. Und die waren müde von der Schule, sagten, wie kann man müde werden, wenn man nicht läuft? Ich kam in eine moderne Familie. Mein Onkel, meine Tante Madeleine war die erste autofahrende Frau in Somalia. Das möchte ich nur betont haben. Und sie fuhr natürlich in VW Käfer.
Thema Patriarchat auch. Also es ist eine ganz andere Welt jetzt.
Mein Onkel hatte relativ wenig zu melden. Mhm. Also meine Tante hatte die Hosen an. War richtige Chefin, modern in England aufgewachsen, in einem College und sprach ein sehr lustiges Somalisch, so gemischt mit Englisch. Wir haben sie ja immer ein bisschen veräppelt. Sie hatten 3 Kinder und haben 3 Kinder von ihrer Verwandtschaft aufgenommen, unter anderem mich. Ich war einfach nur noch fasziniert, dass man, also die erste Buchstaben, die ich gesehen habe, war eine Zeitung. Und in der Zeitung stand ein Bild. Ich habe vorher auch noch nie ein Bild gesehen. Ich wusste nicht, was ein Bild ist. Ich habe mein erstes Auto.
Also ein Foto war da drin, oder?
Foto, ja. Ich habe mein erstes Auto gesehen, da war ich 8. Viele Frauen mit bunten Klamotten, parfümiert, auftopierte Haare, Autofahrend. Ach, das war fantastisch. Also ich habe gedacht, das ist eine tolle Welt. Das hat mich fasziniert.
Ich musste auf die Toilette krabbeln wie ein Kind, weil ich nicht in der Lage war, aufzustehen. Die körperlichen Folgen, die Fadumos Beschneidung mit sich gebracht hat, sind abscheulich. Doch auch die psychischen Wunden, die dieser Gewaltakt reißt, sind schwer zu ertragen. Hier gab es eben eine ganz wichtige Stelle zu, und zwar, als Fadumo beschreibt, dass ihr Vertrauen zu ihrer Mutter durch die Tradition gebrochen wird. Was ist Vertrauen und warum tut es uns Menschen so weh, wenn es kaputt geht? Alles beginnt mit unserem großen Hirn. Wenn wir Menschen auf die Welt kommen, sind wir noch überhaupt nicht fertig. Wir können nicht alleine rumlaufen, wie ein Pferdefohlen beispielsweise, sondern sind darauf angewiesen, dass uns eine Bezugsperson betreut, füttert, umsorgt. Und das macht Sinn, denn unsere Hirne sollen in diesem Moment geprägt werden. Wir saugen alles Wissen, die Sprache, die Einsichten, wie macht man's im Leben, von diesen Bezugspersonen auf. Es ist deswegen kein Wunder, dass Forschung zeigt, dass schon in der ersten Stunde nach der Geburt ein menschlicher Säugling seinen Kopf zurückzieht, um der Person, die ihn ansieht, ins Gesicht schauen zu können. Innerhalb weniger Stunden nach der Geburt richtet ein Säugling seinen Kopf in Richtung der Stimme seiner Mutter. Und dann nochmal ein paar Stunden später, auch wenn das unmöglich scheint, ist der Säugling schon in der Lage, die Mimik einer Bezugsperson nachzuahmen. Was hier klar wird, ist, wie tief Vertrauen in unseren Hirnen verankert wird. Wir werden geboren und fangen sofort an, Vertrauen aufzubauen, weil wir nur so überleben können. Versetzen wir uns jetzt mit diesem Wissen in Fadumos Kopf. Da ist ein 7-jähriges Mädchen, ein Kind, das noch nicht so lange auf dieser Welt ist. Und das muss jetzt erleben, wie dieses ureigene Vertrauen in die Mutter gebrochen wird. Und zwar in einem Akt massiver Gewalt. Dass das ein seelischer Schmerz ist, der kaum zu ertragen ist. Dass das eine Last für das ganze restliche Leben sein kann. Das ist spätestens jetzt, nach dem Blick ins menschliche Hirn, absolut klar. In Fadumos Geschichte kommt es gleich zu einem ganz zentralen Wendepunkt. Sie hat ein komplett neues und ungewohntes Leben in Mogadischu begonnen, doch körperlich geht es ihr immer schlechter. Und so kommt es zu einem weiteren Ortswechsel.
Mogadischu war ich 9 Jahre lang, bin zur Schule gegangen, habe meinen Realschulabschluss gemacht. Ich war 15, dann war ich an Malaria erkrankt, habe gerade noch meine Prüfungen geschafft. Okay. Und dann Malaria und Rheuma mögen sich nicht so gern. Da gibt es Katastrophen im Körper. Dann hat sich meine Situation sich so verschlechtert, dass mein Onkel sich entschlossen hat, mich nach Deutschland zu schicken, weil er hat ja auch in der DDR, damalige DDR, studiert. Dann hat er gesagt, in Deutschland gibt es die besten Ärzte und ich möchte, dass sie dich dann heilen und jetzt bist du ja auch mit deiner Realschule fertig, aber ich wollte natürlich höher, ich wollte ja die nächste Stufe für mich Abitur zu machen. Aber das war so, dass ich so krank war. Eigentlich wollte ich ja studieren, unbedingt. Also für mich war nur Schule, war für mich keine Option. Ich wollte unbedingt weiterkommen. Mein Wunschberuf war Kinderärztin gewesen. Aber dann, als ich nach Deutschland kam, habe ich gedacht, Psychologin war super. Ich hätte gern Psychologie studiert. Weil Menschen verstehen war immer für mich. Oder Menschen lesen, Körpersprache. Das habe ich immer als Kind schon gemacht. Menschen studiert. Einfach gucken, wie sie sich bewegen, wieso machen sie das. Auch die Ticks, die Menschen haben, interessieren mich immer, ne? Auf jeden Fall kam ich nach Deutschland mit meinem frischen rheumatischen Schub, wurde dann in München in die Nussbaum-Klinik gebracht. Das sind Spezialisten, hat man mir gesagt. Und es gab einen Professor, der hat dann meinen Vormünder unterschreiben lassen, dass er halt an mir experimentieren darf. Also es hat nicht Experiment geheißen, natürlich darf man ja nicht. Aber es war alles erlaubt. Er hat mir meine Finger auf, also Mittelgelenke, damit man es als Zuhörer so verstehen kann, was gemeint ist. Das gesamte Mittelgelenk aufgemacht von außen,
ja.
Und eine Metallnadel mir in die Finger gejagt. Da waren die dann 6 Wochen lang steif und alle Gelenkkapseln zerstört. Und die erste Operation war links und diese Gelenkkapsel, die gab es überhaupt gar nicht mehr, die ist kaputt gegangen. Und dann hat er gesagt, ja, das ist nicht gut geworden, wir machen das Gleiche nochmal, innen aufschneiden und dann wieder Metall reinjagen.
Okay, aber das ist jetzt erstmal der Versuch gegen das Rheumatische.
Meine Finger gerade zu bekommen. Ja, die haben,
man kann
Rheuma nicht durch eine OP und durch eine heiße Nadel entfernen.
Wir sind jetzt Anfang der 80er Jahre. Damals war man mit Sicherheit nicht so weit, wie man heute ist. Und trotzdem sagst du, anklagend im Rückblick, ich wurde da benutzt.
Ich würde, das waren reinste Experimente. Ich bin ja in diesem Lehrbuch reingekommen mit meinen Händen. Das war der einzige Zweck, dass der eine Arbeit drüber schreibt. Und das ist in diesem Lehrbuch, stehen meine Hände als außergewöhnlich drinnen. Ich war 15 und halb und ziemlich fertig mit den Nerven. Und Und da habe ich mich natürlich auch dauernd verliebt in irgendjemanden. In der Klinik ist ja sowieso immer irgendjemand, der gleichaltrig ist, der irgendwas hat. Und deswegen ist es wichtig, weil man sich die Stufe 3, sich zu verlieben. Aber in meine Tradition denke ich nicht über Sex in dem Moment, sondern einfach, was alle Teenies machen, schmusen. Und ja, das haben wir auch gemacht. Und aber für einen deutschen Junge war es komisch, dass ich halt keinen Sex haben wollte.
Das wolltest du auch de facto nicht. Also
nö, das war für mich ganz klar. Ich bin an meine Tradition gebunden. Ich werde natürlich erst heiraten und nur der Mann, den ich heirate. Also bei mir hat das echt lange gereicht. Also muss ich sagen, zuletzt habe ich dann meinen Mann Walter kennengelernt. Da war ich noch nicht 18.
War Walter, der mir eben die Tür aufgemacht hat?
Ja, da war er fast 22 und ich war kein 18 Jahre alt. Mhm. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen und man schmust halt miteinander, das war's dann auch.
Ist es denn so, dass sich die Sexualität dann auch gar nicht bei dir meldet? Weil manchmal ist es
natürlich,
ja auch so,
das doch, ist ne? Nett. Also, jeder hat doch Gefühle. Ich meine, das findet ja alles auch Gott sei Dank im Kopf und im Herzen statt. Ja. Und nicht nur inzwischen den Beinen. Aber wenn es wirklich dann soweit sein sollte, dann kommt die Panik. Das ist dann quasi Stufe 3, was ansteht für die somalische Frauen, Schmerzen, Geschlechtsverkehr.
Achso, Stufe 1 ist irgendwie kennenlernen?
Nee, Stufe 1 ist dann die Beschneidung, dann die Periode und dann Geschlechtsverkehr.
Sozusagen. Okay.
Ja. Aber verliebt sein ist was Wunderschönes und was man Gott sei Dank auch im hohen Alter immer noch kann und sollte und auch versuchen sollte. Ne? Also irgendwie diese Gefühle wieder zu beleben. Aber das war eine verrückte Zeit, wo ich dann eingetaucht bin in eine deutsche, so eine Freundschaftsgruppe. Mhm. Wir waren ja viele, 20 oder so, alle so ungefähr gleich alt.
Neue Kultur, du verliebst dich und bist jetzt noch mit deinem Mann zusammen. Aber diese Panik, diese Idee Phase 3, steht ja noch aus.
Die steht und die wird größer. Als wir den Entschluss fassten zu heiraten, was wir dann auch taten, war auf jeden Fall, was macht man da? Mein Mann war ja viel im Ausland und er kam gerade auch aus Australien zurück, war, ich glaube, 2 Jahre lang unterwegs. Und dann haben wir natürlich, alle Paare, die sich kennenlernen, war klar, wir wollen ja auch miteinander schlafen.
Ja.
Und das geht natürlich nicht.
Wusste
Walter der Mann wusste das? Bescheid. Ja, wir haben natürlich darüber gesprochen, klar. Weil wir waren ja lange zusammen, also was halt lang, 1,5 Jahre.
Hatte der dich schon nackt gesehen mal?
Natürlich haben wir nackt gesehen,
aber er
kannte das ja. Der war ja viel im Ausland, der war ja auch in Iran, der war ja in Persien.
Der kannte beschnittene Frauen.
Ja, nee, ja, der kannte. Er hatte diese Geschichte, er war ja ein Weltreisender und er in vielen Ländern, Sri Lanka zum Beispiel, gibt es ja auch beschnittene Frauen, hat auf den Maldiven gelebt und Sri Lanka gelebt. Australien, dann war er in Persien und wo er überall war, ist ja immer wieder ganz klar. Also er hat sich gar nicht gewundert, gesagt, nee, kenne ich schon, weiß ich, dass es gibt. Und da war ich so, okay. Aber wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht, weil über so ein peinliches Thema spricht man ja eh nicht. Und als wir geheiratet haben, war für mich natürlich die große Katastrophe, was machen wir?
Aber jetzt ja auch die Kette im Kopf durch, oder? Insofern, als dass du sagen kannst, jetzt dürfte ich.
Jetzt dürfte
diesen Drang nachgehen, Sexualität auszuleben.
Ja, jetzt dürfte ich und jetzt geht es aber nicht natürlich und ich musste einen Weg finden. Ich bin aber in München und damals, 1983, 84, hat kein Arzt irgendwie Gedanken gehabt, überhaupt, dass es sowas gibt. Und dann habe ich eine Freundin gehabt und die hat gesagt, geh mal zu meinem Frauenarzt. Ich komme in die Praxis, wurde aufgenommen. Und dann sah ich den Arzt vorbeilaufen, dachte, boah, super, das ist ein alter Arzt, der ist bestimmt, das bei uns in Somalia ist ein alter Mensch, der Geschichten, das ist ein Mensch, der viel weiß, der
die Erfahrung hat.
Gelebt hat und die Erfahrung hat. Und ich dachte, ja, Gott sei Dank bin ich so ein Jungspund geraten, der gar keine Ahnung hat. So, dann war er relativ distanziert und sagte, ja, machen Sie sich frei. Also ich habe das mit dem Wort frei machen nicht verstanden. Ich soll mich frei machen. Ich habe darüber nachgedacht, was es sein könnte. Ich stand so rum, verloren. Und dann schaute ich, wow, was ist, stehen Sie rum? Sehen Sie sich halt aus. Und dachte, oh, ich soll mich aussehen für einen fremden Mann. Ist der verrückt? Ja, wie soll ich Sie sonst untersuchen? Ich sagte, ich bin doch nicht krank. Ja, ich muss sie anschauen. Ach so, anschauen. Okay. Und dann dachte, oh weia, mein T-Shirt bis zu den Knien runtergesogen, auf diesen schrecklichen Folterstuhl rauf. Dieser Gynäkologenstuhl ist echt der reinste Folter. Das ist nicht schön, bis heute nicht schön. Dann rückt er mit seinem Hocker und krachend über den Boden, Stirnlampe, holt seine Deckenlampe runter. Ja, seien Sie dann nicht so, machen Sie die Beine auf, oder immer die ganze Zeit unfreundlich, also irgendwie halt.
Ach, wie unschön eigentlich, oder? Also
total. Es war ein Horror. Dann ein Blick zwischen die Beine und er fiel mit seinem Hocker schreiend um, dreht sich um, krabbelt aus dem Zimmer. Es kommt dann die Arzthelferin auch noch reingestürmt, sieht den Doktor am Boden krabbeln, schreit mich an, was haben Sie angestellt? Ich lag nur da und war gedacht, ach so, jetzt muss ich sterben, weil die Beschneidung war ja für mich was Normales. Diese verschlossene Vulva ist ja für mich was Normales.
Du lebst ja seit Jahren damit.
Ich lebe ja seit ich 7 Jahre alt bin damit. Und dann habe ich gedacht, das muss über Nacht irgendwas mir gewachsen sein, was nicht normal ist. Dann schrie er die ganze Zeit, gehen Sie weg, ich kann für Sie nichts tun, ich kann Ihnen nicht helfen.
Gott.
Und ich bin raus aus der Praxis und stand echt am U-Bahn-Gleis und habe gedacht, ich schmeiß mich vor die U-Bahn jetzt einfach, dann ist es vorbei. Weil ich muss so eine Schande sein, wenn ein erfahrener Arzt wegläuft.
Weißt du, was jetzt gerade so abartig eigentlich ist an dieser Erfahrung, die du da machen musst, dass wir einmal in Somalia diese Konvention hatten, so hast du zu sein, dem musst du dich dann beugen und diese schreckliche Gewalt ertragen. Jetzt bist du in Deutschland und dann heißt es, so hast du auch nicht zu sein und wirst wieder traumatisiert.
Ja, ich hatte keinen Platz hier in dieser Gesellschaft.
Ja.
Das Schockierende ist so, weißt du, heute gibt es 1000 Beratungsstellen, wo du hingehen kannst. Oder ich habe die Erfahrung, dass ich sagen kann, es ist gut, ich kann zu einer Psychologin gehen, ich kann zu einer. Aber ich war jung, ich war ja so jung, woher soll ich jetzt dann plötzlich irgendwie diese helle Gedanken haben, oh, ich habe gerade, wurde ich als abartig abgestuft.
Ja.
Ich muss dahin und mir Hilfe holen. Ich einzige Gedanke war, aus dem Leben zu scheiden, weil ich muss eine Schande sein, ja. Und ich war so betroffen und ich habe wirklich 2 Tage lang nur geheult und er hat gesagt, sprich mich bloß nicht an. Ich habe nur geheult und dann erst als eine somalische Freundin mir sagt, oh Gott, bist vermutlich so einen alten Knacker hingegangen, der keine Ahnung hat, mich mitgenommen hatte und mich zu ihrem eigenen Gynäkologen gebracht hat. Das war toll. Er hat überhaupt ganz anders reagiert. Der war damals vielleicht 40, aber für mich war er uralt natürlich.
Ja.
Und er sagt, ja, kommen Sie rein. Und sagt, ach, Sie kommen bestimmt aus Somalia. Oder ich sage, woher wissen Sie das? Ach, ich sehe an Ihren Gesichtszüge.
Der kannte sich aus.
Ich habe viele somalische Patientinnen.
Ja.
Und dann hat er meine Akte geguckt, mein Alter. Und als ich halt natürlich deutschen Nachname habe, und dann sagte er so mir, frisch verheiratet, nehme ich an. Und gesagt, ja, ich dachte, das ist ein Hellseher. Mein Hals wurde immer länger. Und gesagt, woher wissen Sie das? Nö, ich ahne so ein bisschen. Und dann hat er gesagt, soll ich mich frei machen? Weil ich habe ja gelernt, das Wort. Hat er gesagt, nee, brauchen Sie nicht. Na, wir machen einen Termin, dann gehen wir in eine Klinik und dann werden wir eine kleine OP machen, dann ist alles gut. Ich dachte, wunderbar, das kann so auch gehen.
Das finde ich erlösend gerade.
Bin die Klinik gegangen.
Ja.
Das Problem war, mein Körper hat diese Erfahrung der Entmachtung erlebt bei der Verstümmelung. Und mein Körper kann man ganz schlecht betäuben. Ich bin schwer zu narkotisieren. Das heißt, ich habe die 2-fache Dosis bekommen, damit ich überhaupt einschlafe. Die waren fertig, die Ärzte. Also ich war ja auch sehr dünn. Ich hatte 43 Kilo oder sowas oder 45 Kilo.
Okay.
Und die haben mich nicht mehr fertig machen können. Das war einfach, ich war immer, ich habe mich in die Ferse gepiekst und sage, au, sind Sie verrückt? Du sagst, sie ist immer noch wach. Das hat ewig, diese Narkose hat natürlich dazu geführt, dass ich dann lange brauchte zum Aufwachen. Das war ja auch nicht so wie heute, dadurch hat sich viel verändert. Aber es passiert ein Wunder.
Ja.
Und zwar, ich habe ja erzählt, wohin wie diese Vulva ist und wo die Öffnung der Vagina ist, wo der Pipi raus muss. Das heißt, wenn ich mich auf eine europäische Toilette hinsetze, dann muss ich mich ganz nach vorne rücken, damit der Pipi nicht hinten vorbeigeht an Klodeckel.
Okay. Hm? Ja, ist klar.
Haben wir ein Bild?
Ja, haben wir.
So, gewohnt auf die Toilette mit der Krankenschwester, ein bisschen wackelig auf den Beinen.
Ich weiß, was passiert.
Mich hingehockt, ganz nach
vorne. Ja.
Und Krankenschwester angebullert.
Ich wollte gerade sagen, es fließt jetzt vorne raus.
Und es war so fantastisch. Ich habe gedacht, ich habe gesagt, boah, ich kann ja pinkeln wie ein Mann. Jetzt
Erlösung. Oh Gott, ich stelle mir das gerade so krass vor, was du eben auch beschrieben hast, wenn man dann Wasser eingeflößt bekommt. Nochmal kurz, es ist Jahre her, aber auch noch nicht so lange, als du als Kind da lagst und man dir Wasser eingeflößt hat, damit du urinierst und es ging nicht. Und jetzt dieser befreiende Moment, wenn es dann einfach mal rausfließt.
Und ich bin deswegen, gehe ich sehr gern auf Toiletten. Mhm. Und wenn du später auf meine Toilette gehst, das war 4 Meter lang, Altbau, ist geschmückt. Es sind Bücher, es sind Bilder, es ist ein Rahmen, Bilderrahmen, den man Bilder auswechseln kann. Jeder Besucher kann Bilder auswechseln, wenn er will. Es sind Pflanzen, es sind Muscheln da, weil das ist ein schöner Raum, in dem man sich gerne aufhalten möchte.
Ist damit alles abgehakt oder sagst du, naja, das Körperliche ist vielleicht gelöst, aber da ist ja noch eine seelische Wunde wahrscheinlich.
Ich glaube, die seelische Wunde, das kommt erst, wenn man später älter, erfahrener ist. Und ich glaube, wir sind ja trotzdem, ich habe ja somalische Gedanken und ich bin somalisch sozialisiert gewesen oder immer noch. Aber ich glaube, dass die Europäer immer alles versuchen, mit dem Kopf zu lösen.
Ja, du hast mich ja eben auch dabei ertappt. Ja. Man versucht dann, sich die Sachen zu erklären und zu verstehen und so analytisch vielleicht vorzugehen.
Aber es gibt ja Zwischentöne.
Ja, total.
Und es gibt auch diese überraschende Zwischentöne, die man zulassen muss. Mhm. Ich sage immer, jeder Erwachsene muss ein bisschen Verrücktheit bewahren. Ich erzähle dir eine lustige Geschichte, weil ich manchmal so Sachen mache, unbewusst, wo ich andere Leute dann in eine Situation bringe, die dann wirklich lustig ändert. Aber wenn sie nicht lustig ändert, muss ich dafür sorgen, dass es lustig ändert. Ich bin mal ganz in der Früh in die S-Bahn mit der letzten, bevor die Türen sich schließen, hineingesprungen. Ganz früh, es war glaube ich so um 8 Uhr rum, vor Jahren jetzt. Ich bin rein und habe mich gefreut und habe gesagt, guten Morgen beisammen. Und dann gucken mich die Leute alle so an. Was glauben Sie, haben die gemacht? Außer schauen.
Keine Ahnung, jetzt kommt irgendwas typisch Deutsches.
Sie haben alle ihre Fahrkarten gezückt und mir gezeigt.
Das ist der Allmann-Modus, der allseits beliebte Allmann-Modus. Ja, ich verstehe, da fällt es dann schwierig, ein bisschen Verrücktheit sich zu bewahren. Und wenn jemand einfach in die Bahn springt und sagt, guten Morgen beisammen, dann denkt man natürlich sofort, die Fahrscheine bitte. Man hat schon wirklich das Gefühl, Fadumo, dass du so ein besonderes Mindset hast. Meinst du, das ist auch der Grund, weshalb du hier heute so vor mir sitzt?
Ich habe wirklich ganz bewusst diesen symbolischen Strich auf den Boden gemacht und bin drüber gestiegen.
Das hast du dir hingemalt?
Ich habe es mir hingemalt. Ich habe einen Strich gezogen und bin drüber gestiegen und sage, so, das ist jetzt, was war. Und ab hier hast du alles in der Hand. Ne? Also ich muss das visuell mir selbst, ich musste mich selbst überzeugen, das ist dann so, ja. Und ich denke, viele Menschen erleben schreckliche Dinge jeden Tag. Wenn deine Seele eine Nische gefunden hat, wo sie sich gerade in der Moment der Zerstörung sich gerettet hat, weißt du? Wenn diese Nische dann, wenn diese Klappe irgendwann mal aufgeht, blopp, und deine Seele findet wieder so ihren Platz zurück und die Freude kommt wieder zurück und das Innere wird sortiert. Mit diesem OP in München hatte ich das Gefühl, ich war von meinem Unterleib getrennt. Ich wurde getrennt und das habe ich auch so empfunden damals. Mein Unterleib hing ja nur so an mir herum. Ich konnte nicht abschütteln, aber wir waren nicht eins, wir waren zwei Hälften. Und ich kann wirklich sagen, dass ich von dem Moment, von der OP an, tief in meinen Bauch hineinatmen konnte auf einmal. Also es fand eine Entblockung der Blockade, wurde gemacht dadurch.
Okay. Ich habe ganz bewusst diesen symbolischen Strich auf den Boden gemacht und bin darüber gestiegen. Als Fadumo 14 Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter, von der sie, nachdem sie nach Mogadischu gegangen ist, nie wieder etwas gesehen oder gehört hat. Ich finde das eine ziemlich schreckliche Vorstellung, weil dieser tiefe Vertrauensbruch da war und Mutter und Tochter nie die Chance hatten, das aufzuarbeiten. Fadumo sagt mir aber ganz klar, sie habe ihrer Mutter verziehen.
Und auch die Beziehung zu ihren Geschwistern beschreibt sie als gut. Ihren Vater hat sie nochmal besucht und danach eine gute Beziehung zu ihm gehabt, auch wenn er mittlerweile natürlich verstorben ist. Fadumo lässt ihre Vergangenheit also bewusst zurück und blickt in die Zukunft. Sie nennt das eine Entblockung der Blockade durch die Operation. Hier wird wieder mal klar, wie sehr Körper und Psyche zusammenhängen. Frei atmen bis tief in den Bauch rein, das kann Fadumo nach der OP körperlich, aber auch psychisch wieder. Ich betone das deswegen so, weil Fadumo und ich gleich weiter nach dem Warum suchen. Warum macht eine Gesellschaft so etwas Schreckliches mit ihren Frauen? Und hier bekommen wir einen ersten Vorgeschmack. Es geht bei der Genitalverstümmelung nicht nur um den Körper. Es geht vor allem um die Psyche. Die Beschneidung ist ein Eingriff zwischen den Beinen, aber auch im Kopf. Dazu gleich mehr. Erstmal, weil mich das medizinische Wunder der Operation so begeistert und in Fadumo so viel ändert, will ich genauer wissen, was bewirkt die OP bei ihr und weil es hier die ganze Zeit auch um Sexualität geht, was passiert mit Fadumos Sexualität nach der körperlichen Befreiung?
Sexualität muss man auch lernen natürlich,
ja.
Denn es gilt darum, den Schmerz im Kopf zu besiegen, weg abzuschalten, ja, also dass man sich also wegspaltet.
Bleibt schmerzvoll.
Nein, der Unterleib bedeutet immer ja nur Schmerzen.
Okay.
Wie soll man da was Gutes empfinden?
Ah, okay, so eine mentale Frage.
Es hat nur Schmerzen bereitet, jahrzehntelang. Und dann heißt es da was Gutes zu empfinden. Das heißt, also ich musste Sexualität wie ein Kind beim Gehen lernen. Ich musste mich kennenlernen, ich musste meinen Körper kennenlernen. Und also für mich hat Sexualität nur funktioniert, weil ich den richtigen Partner hatte. Oder habe,
Walter.
Weil ich den richtigen Partner habe, weil sonst nicht, das funktioniert sonst nicht. Wenn man einen Partner hat, der nur egoistisch seine eigenen Ziele verfolgt, dann hätte ich bestimmt keine Sexualität oder Empfinden gelernt. Aber mein Sohn musste durch Kaiserschnitt geholt werden, denn normale Geburt, es war ja, damals hat man ja eine Vaginaleröffnung gemacht, aber es war ja keine plastische Chirurgie oder Wiederherstellung und solche Geschichten, wie wir jetzt natürlich haben. Wir haben ja Spezialisten, große Spezialisten jetzt in Deutschland. Der allerbeste Mediziner für dieses Thema ist der Danmann O'Day. Das ist die klinische Leitung in der Uniklinikum Aachen. Der ist unglaublich. Also der ist plastischer Chirurg, aber erster Kajüte. Der hat sogar eine eigene Methodik entwickelt.
Um das wiederherzustellen aus der Beschneidung.
Fantastisch. Also ich habe wirklich vorher, nachher Bilder gesehen. Ich habe gedacht, ich bin so spät mit meinem Thema. Ich habe gesagt, nee, bist okay. Ja, du kannst immer noch kommen. Und sagte, hey, ich bin fast 60, ja, ich muss jetzt nicht.
Ja, verstehe.
Du musst jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Ich bin ja froh, dass ich das alles verkraftet habe.
Und ist es so, das verstehe ich die ganze Zeit noch nicht, dass dann in Somalia selbst, wenn die Frau ein Kind bekommen soll, dann einfach alles aufreißt oder wenn zum ersten Mal Sex ansteht, wie geht man dort dann damit um?
Also, es gibt viele Möglichkeiten. Die Frauen in der Stadt, die gehen häufig in eine Klinik und lassen sich erstmal ein bisschen öffnen. Es gibt aber die nomadischen Frauen oder die Dorfbewohnerinnen, die, das, da wird so lange probiert, bis es aufgeht oder sie macht sich selber auf oder die Schwiegermutter oder sie oder irgendjemand macht einfach mal so auf, ohne Narkose, ja. Denn es geht ja darum, also ich muss das nochmal sagen, es hört sich alles natürlich unfassbar unmenschlich an. Es ist unfassbar unmenschlich, aber die Sexualität wurde verdrängt für die Frauen. Die Frauen sollen nur Kinder kriegen damit, ja. Das ist der Sinn. Und da, wenn die Frauen Sexualität oder wenn sie Gefühle hätten oder Höhepunkt hätten und wüssten, wie schön Sexualität ist, dann würden sie vielleicht untreu werden. So ist der Gedanke.
Ja.
Das ist ja alles so uralte Gedanken, die nie korrigiert worden sind, ja? Das stimmt natürlich nicht. Da muss ja jede nicht beschnittene Frau hier auch Amok laufen.
Ja, oder mal ganz andersrum gedacht, warum ist das etwas, was man den Männern dann nicht unterstellt?
Naja, weil die Männer wird nie was unterstellt.
Ich weiß, das ist ja der Punkt,
so,
den du in so vielen Kulturen
sogar
findest.
Sogar die vielen muslimischen Männern, die meinen, wenn sie heiraten, ihre Frau gehört ihnen,
ja.
Aber die vorher 10 oder 20 deutsche Frauen gehabt haben.
Ja.
Das ist etwas, was man, weil die Frauen kein Leben haben sollen, das ihnen gehört, sondern es wird für sie bestimmt, wie sie so leben haben. Und dazu gehört, dass die Frau für den Mann da ist, ja, und ihn versorgt und für den Haushalt und Kinder kriegen, möglichst viele Söhne. In Somalia sind Söhne sehr wertvoll. Komischerweise bringen die Mädchen das Geld nach Hause, wenn sie heiraten. Wenn sie verheiratet werden, dann wird durch den Brautpreis kommt natürlich viel Geld in die Familie. Ne? Also die Jungs sind teuer, weil die heiraten und müssen Geld ausgeben. Aber sie sind trotzdem wertvoller. Ich sage, na gut. Ich meine, die Klitoris wird ja auch abgeschnitten, weil vieles hineingedichtet wird, dass sie zum Beispiel einen Stachel hat und den Mann impotent machen kann, dass sie runterwächst bis zu den Knien und sabbert und hat irgendwelche giftige, ätzende Flüssigkeit. Die Klitoris macht die Frauen Wahnsinn, verursacht Hysterie. Übrigens wurde in Deutschland ja auch Klitorisverätzung in den 70ern vorgenommen.
Du machst mir damit eigentlich nochmal einen Punkt, auf der mich auch die ganze Zeit umtreibt, denn auch bis in die 70er oder 80er Jahre gab es die Hysterie als exklusiv psychische Störung für Frauen. Eine Frau, die sich hysterisch verhält, die aufbraust, die cholerisch ist oder wütend wird oder so etwas, die galt als hysterisch. Ein Mann, der genau dasselbe Verhalten zeigt, da war alles normal.
Oder in Deutschland, für viel Geld, dass die Frauen sich die Schamlippen korrigieren lassen.
Zum Beispiel, und ich schlage mal den großen Bogen, weil ich in letzter Zeit viel dazu recherchiert hatte, die Pornofilme, die mit am meisten geguckt werden, sind die mit solchen Hashtags wie Teen oder College Girl. Also dieses junge, vermeintlich jungfräuliche, auch Schönheitsideal, was da dargestellt wird, das ist immer so fernab von der Realität und gleichzeitig etwas, was offenbar in so vielen Köpfen gefordert wird. Und das ist einfach, es macht einen ja fertig. Es ist ja einfach etwas, wo du immer wieder denkst, auch gerade als weißer Mann dann wie ich, der da sitzt und du dann manchmal vielleicht so diesen Gedanken hast, naja, Feminismus und dass sich jetzt was tut und verändert, ist ja gut und schön, aber werde ich dann der Leidtragende darunter sein? Und die ganze Zeit denke ich dann, das ist so ein zu kurz greifender Gedanke. Jahrtausende lang werden Frauen systematisch jetzt unterdrückt und das kann so nicht weitergehen. Es ist doch unmenschlich.
Ich würde mich für die Frauen immer an der vordersten Front hinschmeißen. Wo sind wir eigentlich? Wo sind die dicken Mädchen in der Mode? Wo sind die, nicht die, die, ja, die so Heidi Klum geformt sind? Ne? Wie viele Mädchen werden magersüchtig, weil die Heidi Klum geht in eine Sendung und die Mädchen laufen nackt rum? Ist das Feminismus? Wo ist die Feminismus geblieben? Was ist das für ein Gedanke?
Ja, und jetzt nehmen sie ja welche mit dazu, die dann andere Körpergewichte haben und wollen dann einem verkaufen, dass das jetzt die Lösung des Ganzen ist. Und du sitzt davor und denkst dir, Feigenblättchen, Greenwashing übertragen, ja,
genau,
das ist
genau,
Verarsche.
Genau, also ich würde sagen, es hat sich viel bewegt, es tut sich viel. Die jungen Mädchen jetzt mit 20 oder so, die wissen nicht, warum sie das alles können und dürfen. Dafür haben andere viele Federn gelassen, ja. Das ist auch gut so. Es gibt Generation Kämpfer und Generation Nutznießer. Und diese Nutznießerinnen sollten halt auch für die kommende Generation auch ein bisschen sich wirklich in Vorderfront schmeißen.
Fadumo, ist es so, dass du dann sagen würdest, diese Beschneidung in Somalia, die du erlebt hast, ist auf derselben Skala wie, jetzt haben hier gerade eben hinter uns die katholischen Glocken mitten in München geläutet, sehr laut, wie dieses Unterdrücken von Frauen zum Beispiel in der katholischen Kirche? Oder würdest du sagen, nein, das sind schon unterschiedliche Themengebiete?
Dürfen wir nicht vermischen. Ich verstehe es bloß nicht, warum 80-jährige Männer eine 20-Jährige heiraten dürfen. Das sagt keiner was. Wenn eine 50-Jährige einen 30-Jährigen heiratet, dann sagt er, was willst du mit so einem jungen Kerl? Na, also mit Frauen in den Köpfen ist noch nicht alles weg. Nicht bei allen Leuten, ja. Frauen haben schon ihren Platz, ne, wo man sie hinweist und wo sie bleiben sollen. Ich, das mit der katholischen Kirche, ich habe ja auch in Sri Lanka, wir waren ja sehr oft in Sri Lanka, ich war ja in vielen buddhistischen Tempelanlagen und ich habe auch der Frauentempel Buddhistinnen besucht, ja, mit Priesterinnen gesprochen und sie haben uns auch genau das Gleiche erzählt wie die Schwestern in der katholischen Kirche. Die haben einfach ihren Platz und dürfen den nicht verlassen. Und sie können sich noch so viel bemühen, sie werden kein Abt. Sie werden einfach eine Frau, in der katholischen Kirche hat eine Frau keinen Platz. Na, und ich weiß, dass im Islam, wenn ich mir jetzt angucke, wie diese Kleider in Iran jetzt, wo die Wahlen waren, diese Kleidervorschrift, wie die Frauen sich zu kleiden haben, ja, und dass einfach die Frau nur auf ihren Körper reduziert wird, nicht auf ihren Geist. Und da gibt es in Deutschland so einen ganz gewöhnlichen Spruch, hast du bestimmt oft gehört, man sagt einfach so dahin, eine schöne Frau, eine wirklich schöne, intelligente Frau, Erst kommt mein Äußeres und dann, was ich im Kopf habe.
Deswegen frage ich, ist es wirklich so, dass das unterschiedliche Welten sind oder ist es nicht am Ende eine Welt, in der schon seit Jahrtausenden in ganz verschiedenen Kulturen es einfach Standard ist, die Frau zu unterdrücken?
Ich bin überzeugt, die Welt ist einfach so aufgebaut, dass es in Europa jetzt, würde ich sagen, 40-60 für Männer. In Somalia ist es quasi 15-85 für Männer. Und zum Beispiel in den Iran jetzt, wo man wissen, unter dem Schah waren die Frauen so stark. Ich weiß gar nicht, wie ich sie beziffern soll, weil es ist fast gar keine Möglichkeit für die Frauen, irgendwas zu bewegen. Ne? Quasi jedes Türkei, was war ein tolles Land und war eigentlich mein so, ich habe gedacht, im Alter verbringe ich eher in der Türkei als in Somalia, weil es mir das Land sehr gut gefällt.
In beiden Ländern war ich, in der Türkei habe ich sogar relativ lange gelebt und immer wieder festgestellt, es gibt dann aber auch die jungen Frauen, die ich kennengelernt habe, die sagen, nein, nicht mit uns und wir begehren auf. So eine bist du auch, 60, okay, dann vielleicht keine ganz junge Frau mehr an der Stelle, aber du kämpfst und versuchst was weiterzugeben für die nächsten Generationen und natürlich auch weiterhin für die Mädchen, die dasselbe Schicksal ereilt wie dich. Erzähl mir bitte von deiner Arbeit. Was tust du heute? Was klärst du auf? Und wo machst du dich stark?
Wir haben 2011 einen Verein gegründet namens Nala e.V. Im Vorstand damals waren wir ganz spontan entschlossen, diesen Namen zu wählen. Nala, die kleine Löwin, im König der Löwen.
Ah, ja, ich habe mich gefragt, wo kommt der Name her, aber klar, Simba und Nala.
Ich liebe diesen Namen, ich bin ganz stolz und das ist ein ganz toller Namenszug, ganz tolles Logo, hier kann man sehen, wie das ausschaut.
Auf deinem Kugelschreiber, den du mir reißt, ja.
Ja, genau, und für mich war das klar, ich würde immer gegen die Beschneidung kämpfen. Ich werde immer gegen die Beschneidung kämpfen. Bis zum letzten Atemzug werde ich dagegen kämpfen, weil es für mich wichtig ist, das, was ich erlebt habe, darf kein Mädchen mehr darf das widerfahren. Wirklich. Also es ist so wichtig. Aber das mache ich mit einer Leidenschaft und versuche leicht, ne, also leicht darüber zu bringen. Ja. Natürlich erzähle ich meine Intimitäten, mein ganzes Leben ist und das meines Mannes ist offen. Ein offenes Buch jeder kann in unsere Intimitäten lesen, ja. Aber das hat einen Sinn, wenn man wirklich etwas tun will, wo man gut aus eigener Erfahrung berichten kann, dann ist es wichtig, nicht durch die Blume zu sagen, was passiert ist, sondern wirklich die klare Tatsachen. Und Nala e.V. setzt sich für Mädchen in München ein. Und aber wir haben auch ein großes Projekt in Burkina Faso.
In München heißt aber jetzt nicht, dass hier Beschneidungen stattfinden, sondern Mädchen, die hier hinkommen?
Also wir haben eine Mädchengruppe hier, die ich ja als Dolmetscherin früher, als ich noch für somalische Dolmetscherin gearbeitet, kennengelernt habe in verschiedenen Einrichtungen. Jugendamt, in Obhutnahmen, Mädchenwohnheime, aber auch in Flüchtlingsheimen oder im Bundesamt bei der Übersetzung, also in verschiedenen Möglichkeiten bei der Übersetzung, die ich kennengelernt habe. Dann habe ich was festgestellt, dass die Mädchen ja eigentlich alles haben. Die können in eine Schule, sind in einem Schutzhaus, bekommen Taschengeld, sind gesund, können zum Arzt gehen, wenn was ist, haben eine Psychologin, um diese ganze Fluchttrauma aufzuarbeiten, lernt Deutschland, wie tickt Deutschland. Aber wie ich habe festgestellt, die haben keine so eine Art Kulturleitung. Jemand, der sie an die Hand nimmt und mit der eigenen Erfahrung, wie habe ich so Deutschland gefunden, wie habe ich mir einen Platz geschaffen, wie habe ich diese Gesellschaft verstanden? Jemand, der das vermittelt. Und zwar nicht lehren mit Buch und Stift, sondern per Learn by Doing sozusagen.
Jemand, wie du das ja auch selber erlebt hast.
Genau. Wir gehen in die Stadt mit den Mädchen. Wir schauen historische Städte an. Wir lernen Boxen.
Toll.
Wir haben Selbstverteidigungskurse gemacht. Wir haben gejodelt, weil wir in Bayern sind. Haben einen Jodelkurs gemacht. Ich will, dass sie aus der Unsichtbarkeit herauskommen und mit breitem Kreuz in die Gesellschaft sagen, ich bin wer, ich bin hier, ich bin ein Mädchen, Mädchen werden in Deutschland geachtet. Ja, ich bin wichtig, weil ich ein Mädchen bin, das will ich vermitteln, ja. Und das sage ich, du musst von innen leuchten, weil du bist ein Mädchen. Das ist so, so toll, ein Mädchen zu sein, ja. Und du darfst zur Schule gehen, du darfst heiraten, wenn du willst, oder auch nicht, oder einen Freund haben oder nicht. Aber wichtig ist bei Nala, alle, die in dieser Gruppe sind, müssen entweder in der Schule, in Ausbildung oder Bildung sein, oder Arbeiten, Fortbildung, Weiterbildung.
Ist es so, dass wenn du dir jetzt diese jungen Frauen, die da mit dir in dem Verein sind, als Person, denen du hilfst, wenn du mit denen zusammen bist, dass du das Gefühl hast, die kämen auf keinen Fall mehr auf die Idee, ihre Tochter dann zu beschneiden, weil noch Ketten im Kopf sind? Ich meine, das klang so stark, dass deine Mutter das ja gemacht hat, dass ich mich frage, wie durchschlage ich solche Ketten, wenn man das noch mitbringt?
Durch stetige, immer wiederholen, was die Beschneidung macht und dass man in Deutschland geschützt ist. Hier, Deutschland schützt mich. Und wenn ich hier ein Mädchen bekomme, meine Familie ist entweder hier oder woanders, ich bin durch die deutsche Gesetze geschützt und sie wissen ganz genau alle, was passiert und das ist, das nicht geheim bleiben kann.
Aber noch eine Frage, die Situation, dass dann junge Frauen fliehen, wegkommen, eben zum Beispiel in Deutschland ankommen und für sich so viele Sachen dann erstmal noch ja mitbekommen müssen und irgendwie natürlich auch eine Zeit dafür brauchen. Ist es denn aber so, dass du sagst, diese Gefahr ist dann weg oder findet das statt, dass du vielleicht ja nicht alle Mädchen bei dir im Verein aufnehmen kannst, alle jungen Frauen helfen kannst, dass dann Beschneidungen vielleicht in Deutschland in irgendwelchen geheimen Situationen gemacht werden, weil diese Ketten im Kopf noch so stark sind?
Natürlich, sicherlich.
Das findet statt.
Bestimmt. Also es kommt darauf an, wie groß die Beschneidung ist, ob man vielleicht jetzt die Klitoris aufgepiekst hat oder nicht. Manchmal kommen Anrufe von unserer Kindergynäkologie in der Nussbaumstraße, dass die manche Ärztinnen sagen, zum Beispiel in Nigeria, was gibt's da eigentlich für Tortur, außer wenn man nicht schneiden will, ja? Wenn man nicht schneidet, aber wie kann man die kleine Klitoris dort, da gibt's ja, man kann sie verätzen, man kann sie zwicken, man kann sie durchpieksen, man kann mit heißen Waschlappen traktieren. Es gibt viele, viele Zeichen, die wir nicht kennen, damit das Gefühl der Reinigung stattgefunden hat. Deswegen müssen die Kinderärztinnen ganz genau gucken, was mit den Mädchen passiert. Und die Kinderärztinnen sind in der Pflicht, dass sie einfach genauer hingucken, ohne zu stigmatisieren. Mhm. Und es wäre gut, wenn jedes geborene Mädchen in Deutschland, wenn die Eltern aufgeklärt werden, dass sie dann was unterschreiben müssen, schon in der Klinik, dass sie das verstanden haben, dass sie gegen die Beschneidung sind, dass sie ihre Tochter nicht beschneiden werden und dass die einfach wissen, welche Strafbarkeit steckt dahinter, wenn ich jetzt mein Kind beschneide. Aber mit Strafen erreichen wir nicht. Wir müssen die Köpfe aufbrechen.
Das machst du auch und gehst bewusst auch in Schulen, hältst Vorträge, dass die auch unter die Haut gehen, glaube ich, haben wir uns heute alle vorstellen können, als du einfach auch sehr klar beschrieben hast und uns wirklich mit in diese Intimität genommen hast, vor allem am Anfang, aber ja auch immer wieder. Ich stelle mir jetzt die Situation vor, dass du in der Schule bist, so einen Vortrag hältst und deine Tante und Mutter würden im Publikum sitzen. Was würdest du erzählen, um den beiden zu helfen, diesen Druck zu nehmen, das nicht machen zu müssen? Ich sage es jetzt mal so, weil ich habe wirklich auch rausgehört, dass du sagst, deine Mutter hatte ja ein Stück weit keine Wahl.
Nicht ein Stück weit, überhaupt keine Wahl.
Genau. Und was würdest du versuchen, der und deiner Tante mitzugeben, damit die das nicht gemacht hätten in so einem Vortrag?
Ich hätte ihnen die Grausamkeit genauso erzählt, wie es mir ergangen ist. Ich muss dazu sagen, wenn ich in Schulen gehe, dann ist das natürlich
angepasst.
Angepasst.
Ja, ist klar. Also
sehr. Manchmal ist so, wenn ich in Oberstufen bin, die es wollen wissen, dann sage ich, dann musst ihr selber die Passagen lesen. Da gibt es einen Text für 4 Personen. Wir lesen immer so viert. Okay. 3 Schüler, Schülerinnen aus der Schule und ich. Und wir sitzen als Team auf der Bühne und ich bin nicht allein und sie sind auch nicht allein.
Okay, cool.
Und so kriege ich auch natürlich dazu, dieses Gemeinschaft, wir sind kollektiv gegen das Thema. Und so binde ich die Schule auch an mich und die Schüler sind geschützt, dass da unten ihre Mitschüler keinen Unsinn machen, weil es sitzt ja ein Teil von ihnen da oben. Ne? Also das muss man ein bisschen immer so denken, um die Ecke. Ich denke immer ein bisschen um die Ecke, wenn ich mit Kindern arbeite. Und ich liebe mit jungen Menschen zu arbeiten, das macht einfach Spaß. Dann würde ich halt dann beiden, wenn ich heute die zwei da sitzen haben würde, würde ich sagen, das, was ihr angerichtet habt, das kann man nie wieder reparieren. Aber denen kann ich jetzt nachhinein nicht mehr, ich kann sie nicht heilen von ihrem Schmerz, den sie haben. Den werden sie ihre Schmerzen haben, sicherlich. Also, dass sie merken, was, das war falsch, auch hauptsächlich vor ihrem Gott, vor ihrem Religion. Sehen sie ja, dass es falsch ist. Ne? Und dass nur Mensch von Mensch zu Mensch übertragen, mündlich übertragene Tradition ist keine Religion. Und das Unwissende, das Unwissenssein ist das, was die Dummheit oder Ungebildetsein, das ist sehr, sehr gefährlich. Weil ich bin dann beeinflussbar und die waren beeinflussbar.
Okay. Mhm. Das heißt, du würdest versuchen, sie nochmal abzuholen, indem du ganz klar sagst, das, was ihr euch hier religiös versucht zu erklären, ist nur eine weitergegebene Tradition, die mit diesem Glauben und mit den uralten Schriften dann nichts zu tun hat.
Richtig.
Das wäre Bildung. So wie es hier auf dem Kugelschreiber steht, den du mir gerade mit dem Logo rübergereicht hast, wo eine junge Frau mit einem langen Kleid auf euren Schriftzug Nala e.V. zugeht und hinter ihr steht Bildung statt Beschneidung.
Genau.
Fadumo, für diese Arbeit und überhaupt dafür, dass du diese deine Geschichte so mit uns, so offen und ehrlich mit uns geteilt hast. Tausend Dank. Weiter alles, alles Gute für deine Arbeit. Ich glaube, dass die ganz viel Gutes macht.
Ich hoffe, ja. Aber wir stehen immer noch am Anfang. Noch. Wenn ich mir vorstelle, jetzt mit meiner Arbeitgeberin hier in München bei Dona Mobile bin ich täglich mit beschnittenen Frauen unterwegs. Täglich. Ich habe nigerianische Frauen, die Hilfe brauchen, die abgelehnt worden sind, ihre Asylanträge abgelehnt werden, weil obwohl sie beschnitten sind, die kleine Mädchen haben. Ich habe Frauen aus Somalia, die diese genitale Verstümmelung macht, multiple körperliche und seelische Probleme. Und die, zum Beispiel die eine, die kein Kinder kriegen kann, das ist ein Dilemma, weil Mädchen werden ja auch beschnitten, damit sie eben angeblich, manche glauben, die Beschneidung macht fruchtbarer. Ich habe eine junge Frau, die keine Kinder kriegen kann, die dann quasi von jedem Mann verstoßen worden ist, nachdem er festgestellt hat, sie wird nicht schwanger. Und das sind tiefe Schmerzen in ihren Augen und ich kann sie nicht trösten und das macht mich sehr ohnmächtig und ich mache, da kommt die Wut wieder hoch.
Ja.
Auch die Wut auf die Politik. Dass die Politik einfach so lange, wir müssen so lange kämpfen für so ganz kleine Schritte, ja. Was wir gefordert haben, dass eben in der medizinischen Ausbildung sollte die genitale Verstümmelung aufgenommen werden, damit wir nicht wieder so dilettantische Ärzte und Ärztinnen haben, die auf uns losgelassen werden als uns Betroffenen. Wir sollen die Fachleute sollen schon an der Uni, ja, beteiligt gewesen sein. Mhm. Was ist genitale Verstümmelung? Wie kann ich behandeln? Diesen kultursensiblen Umgang, ja. Wie gehe ich mit diesen Frauen um? Nicht als Sonderlinge, sondern als ganz normale Patientin, weil ich bin gebildet als Arzt, als Ärztin. Ja? Ich weiß doch, was ich tue. Ich habe es ja gelernt.
Ja.
Nee, es ist immer noch nicht richtig irgendwo als Fach zugelassen. Ich hoffe jetzt so sehr, dass irgendwas passiert, obwohl, ja, warten wir mal die Wahlen wieder ab. Ja, wie sagt man? Bis dahin ist viel Wasser der Isar runtergeflossen. Ne?
Fadumo, vielen Dank.
Bitteschön, gerne geschehen.
Weiter alles Gute.
Danke.
Wir stehen immer noch am Anfang. Fadumo weiß, dass ein langer Weg vor ihr liegt, bis es geschafft ist, dass keine Mädchen mehr eine Genitalverstümmelung ertragen müssen. Ich habe immer wieder bei unserem Gespräch gemerkt, wie sehr mich die Schilderungen mitgenommen haben, was einem ja schon als Zeichen dienen kann, wie schrecklich die Erfahrung sein muss für die, die sie wirklich durchleben. Und als ich dann Fadumo gesagt habe, ich muss durchatmen, hat sie sich jedes Mal entschuldigt und gesagt, es geht leider nicht sanfter. Und ich habe sofort erwidert, ja, und das ist auch richtig so. Und du musst dich auf keinen Fall entschuldigen, weil ich finde, hier merkt man wieder, was das Fiese an solchen Geschichten, an solchen Erfahrungen ist. Ganz oft haben die Opfer das Gefühl, sie müssten sich entschuldigen für das, was sie erlebt haben. Nein, ich finde, wir müssen als Gesellschaft zuhören, auch wenn das für uns selber oft unerträglich ist. Umso stärker finde ich es vor diesem Hintergrund, dass Fadumo kämpft, dass sie Aufklärung schafft durch ihre Erzählungen und vor allem durch ihre Arbeit als Angestellte bei Dona Mobile e.V. und mit ihrem Verein Nala, Bildung statt Beschneidung, mit dem sie so vielen Frauen und Mädchen schon geholfen hat und den ihr unbedingt unterstützen könnt, wenn ihr möchtet. Vielleicht guckt ihr einfach mal im Netz nach Fadumo Korn und ihrem Verein Nala. Neben diesem Kampf gegen die Beschneidung konnte ich aus der Geschichte heute auch sonst ziemlich viel mitnehmen. Zum einen, weil ich wieder mal besser verstanden habe, wie unfassbar stark Traditionen und gesellschaftliche Normen in Köpfen wirken können, bis hin zu dem Moment, dass eine liebende Mutter ihr Kind verstümmelt. Und zum anderen, weil Fadumo ihrer Familie nicht nur verziehen hat, sondern, und es klang doch immer wieder durch, daraus eine enorme Kraft ziehen konnte. Und trotzdem klingt der Schmerz der Erfahrung immer wieder durch, was sicherlich auch ihre Leidenschaft für die Aufklärung, für die Bildung von Frauen und Mädchen antreibt. Vielen, vielen Dank, Fadumo, dafür, dass du kämpfst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und damit zum Schluss wie immer dieselbe Frage. Wie geht's nächste Woche weiter? Ich treffe Lina Zeidis. Mit 23 bekommt sie plötzlich die Diagnose Multiple Sklerose. Nachdem ganz lange nicht klar war, was diese junge Frau hat. Lina wird uns einen völlig neuen Blick auf die Krankheit Multiple Sklerose geben, aber vor allem wird sie uns zeigen, wie man es schafft, durchzuhalten, wenn im Leben plötzlich alles komplett ungewiss wird. Ich würde mich entsprechend riesig freuen, wenn ihr wieder dabei seid und gerne könnt ihr mir bis dahin Gäste vorschlagen, die ich hier mal begrüßen soll. Schickt mir dafür doch eine Mail über post@leonwinscheid.de. Vielleicht möchtet ihr mir auch selber eure Geschichte erzählen oder ihr schreibt mir über Instagram, da heiße ich wie sonst auch. Vielleicht habt ihr auch ein Feedback zu der heutigen Folge, noch Fragen rund ums Thema von Fadumos Geschichte oder ihr habt eine Kritik oder was auch immer ihr mir mitteilen möchtet. Was ihr schickt, erreicht mich jedenfalls und ich lese eigentlich alles. In diesem Sinne, bleibt mir doch bitte gesund und gewogen. Wir hören uns hier wieder. Bis dahin, euer Leon.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Danach sind es 4,99 € im Monat. Jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair. Das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur 1,5, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also Im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.